Also, es ist vielleicht 14 Tage her, da lief ich durch unser Eitlingen, sah vor einem kleinen Laden im Zentrum ein Plakat, zückte Papier und Bleistift und schrieb ab, was da geschrieben stand. Egal, ob geimpft oder ungeimpft, getestet, genesen, gesund, männlich, weiblich, groß, klein, dick oder dünn, alt, jung, unsportlich oder sportlich oder was auch immer, Sie sind als Mensch herzlich willkommen. In diesem Sinn, als Mensch herzlich willkommen, auch heute Nachmittag hier, am Tag des Herrn, am Sonntag und an einem so wunderschönen Sonntag noch. Willkommen sind Sie auch am nächsten Sonntag, da werden das Missionsehepaar Sydney und Andrea Witboy hier sein. Ihr Missionsfeld ist Ostasien und unser Gospelchor wird diese Bibelstunde nächsten Sonntag mitgestalten. Das war der nächste Sonntag. In dieser Woche Mittwoch findet der Mittwochkreis nicht am Mittwoch, sondern am Dienstagabend statt um 19 Uhr. Und in unserem Buchladen Credo ist am Samstag, erstmal kommt Freitag. Ja, der Samstag kommt Freitag. Da ist eine Buchlesung mit Schwester Heidemarie Führer, ermordet in Kabul, vom Leben, Glauben und Kämpfen der Simone Beck. Das ist um 19 Uhr im Credo. Und dann geht es weiter am Samstag, den 23. Oktober, im evangelischen Gemeindehaus. Das geht die Frauen an, Frauenfrühstück. Leben am reich gedeckten Tisch, vom Glaubensfrust zur ganzen Hingabe. Dazu soll ich sagen, wenn Frauen noch können, die sollen sich anmelden. Es findet statt, wenn man 20 Anmeldungen hat. Und es sind noch keine 20. Vielleicht hat jeder Angst. Also, und diese Dinge, die liegen alle da draußen, da kann man immer das Genaueste erfahren, was jetzt los ist. Und dann auch noch in die übernächste Woche hinein, Dienstag, der 26. Das können Sie auch mitnehmen, also man braucht es nicht jetzt alles im Kopf zu haben, aber man weiß, dass es da was Besonderes gibt. Da ist Dienstag, der 26.10. hier, 19.30 Uhr, eine Reise durch das biblische Israel, Referent Asaf Sevi. Also da wird man direkt mit einem Reiseführer konfrontiert, der einen mitnimmt durch Israel. Lob, das war schon. Ach, das noch hier, ja, habe ich auch noch gerade bekommen. Nächsten Sonntag ist kein Kindertreff. So, und ich denke, jetzt habe ich gar nichts vergessen. Und nun herzlich willkommen, möchte ich sagen. Ob Sie gut oder mittelprächtig singen, verhalten oder posaunend, singen und lesen Sie einfach mit. Ich singe dir mit Herz und Mund. Das ist nämlich das Wochenlied für diese Woche im Losungsbuch. Und wir haben etwas Besonderes. Wir leisten uns das, mal alle Paul-Gerhardt-Strophen dieses Liedes zu singen beziehungsweise zu lesen. Und das ist immer schön angezeigt, ob man jetzt singen soll oder ob man lesen. Also wir packen das. das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt. Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen netzt? Wer wärmet uns in Kälte und Frost? Wer schützt uns vor dem Wind? Wer macht es, dass man Öl und Moss zu seiner Zeit gewinnt? Wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand den güldenen Werten edlen Fried in unserem Vaterland? Wir singen. Uns von Jahr zu Jahr, bleibst immer fromm und treu und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei. Du strafst uns Sünder mit Geduld und schlägst nicht allzu sehr. Ja, endlich nimmst du unsere Schuld und wirfst sie in das Meer. Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur Ehre reicht. Du zählst, wie oft ein Christ weint und was sein Kummer sei. Kein Zerr und Tränlein ist so klein, du hebst und legst es ein. Wir singen. Ja, und zu dem Wochenlied gehört auch der Wochenspruch, der ist aus dem Jeremia, Kapitel 17. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und Schwester Renate betet mit uns.
Lieber Herr Jesus, das ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Du bist der Heiland und du bist der Helfer. Und bei dir wird uns wirklich geholfen. Du schenkst den Frieden ins Herz zurück, wenn wir uns dir überlassen. Du füllst des Lebens Mangel aus. Du führst alles zu einem guten Ende. Und darum legen wir uns immer wieder neu in deine Hände und danken dir dafür. Und danken dir jetzt auch, dass wir hier sein können, dass wir dein Wort haben können und hören können. Wir bitten dich, segne du das Reden und das Hören. Öffne unser Herz für dein Wort. Amen.
Ja, das ist wirklich ein Geschenk, dass wir hier sein dürfen, präsent und sehen können und dass wir singen dürfen. Das ist doch auch etwas Wunderbares. Zum Thema heute Blickwechsel, bitte wegschauen von uns und unseren Nöten und hinschauen auf den, der den Namen über alle Namen trägt, nämlich den Eigennamen Jahwe, ich bin. Es war 1990 in unserem heutigen Denken vor grauer Zeit, erschien im christlichen Verlagshaus Stuttgart ein kleines Buch mit dem Titel »Ein Herz für Kinder – Erzählungen aus dem Familienalltag«. Und in einer Geschichte berichtet ein Pfarrer von Lissi, seiner Tochter, einer ganz stolzen Erstklässlerin, die unbedingt darum jetzt auch am Erwachsenengottesdienst teilnehmen wollte. Kaum wurde dieser von ihrem Vater eröffnet, als sich Lissi die Hand vor den Mund hielt, um nicht laut loszulachen, hatte ihr Vater tatsächlich gesagt, ich bin das A und das O? Er sah doch gar nicht aus wie ein Buchstabe. Und überhaupt, das hieß ABC. Das wusste sie doch ganz genau. Sie konnte es kaum erwarten, bis der Vater nach dem Gottesdienst endlich auch wieder zu Hause war und prustete los, Papa, das war aber lustig, du ein Buchstabe? Ja, was meinst du damit, Lissi? Forschte der Vater. Sie kicherte, und überhaupt, das heißt ABC, das habe ich in der Schule gelernt, und nicht A und O. Da fiel der Groschen beim Vater und nachdem er sich von seinem Lachen erholt hatte, konnte er Lissi erklären, um was es da wirklich ging. Vermutlich haben sie es inzwischen erraten, mit welchem Bibelwort der Pfarrer seine Gemeinde begrüßte. Hat jemand einen Vorschlag? Ja, es ist ganz leise bei mir angekommen hier. Es ist schwierig zu reden. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und auch das wissen wir natürlich, dass A und O für Alpha und Omega, dem ersten und dem letzten Buchstaben im griechischen Alphabet steht. Das Ich Bin des lebendigen Gottes hat sprachlich mit dem Namen Jahwe zu tun. Das müssen Sie sich mal von Schwester Anne Rentschler, die ist auch da, Sie haben es schon am Eingang gesehen, verklickern lassen. Vielleicht nehmen Sie noch am Hebräischkurs teil, der hier angeboten wird. Egal. Vor einigen Monaten fragte ich einen alten Herrn, der spürte, dass sein Leben hier dem Ende zueilte, was ihn jetzt bewege, im Blick auf die Worte der Philosophen und Denker der Vergangenheit und Gegenwart, im Blick auf die vielen religiösen Angebote unserer Welt. Ich wusste, dass er sich da bestens auskannte, immer fragend und in ihnen den Wert und den Sinn des Lebens suchend. Eine kurze Stille, dann doch in einem recht resignierten Ton, ach, alles nur Menschenworte. Viele einst bedeutende Menschen sind samt ihren Werken vergangen. Sie waren einmal in dieser Welt. Von dem lebendigen Gott aber gilt, ich bin. Auch in diesem Moment ist er. Er lebt. Darum können Sie und ich auch heute unser Leben mit allem, was es eben ausmacht, uns diesem Herrn anvertrauen, es vor ihm ausbreiten. Mir gefällt immer noch ein Lied, das wir früher in unseren Jugendgruppen gesungen haben. Der Text stammte von Renate Wagner, Melodie von Siegfried Fietz. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer. Ihre Siegel sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen, sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit. Unsere Zeit ist gesättigt von Ereignissen, die uns doch stark bewegen, aber ich will davon nichts erzählen. Wir alle hören und sehen es täglich und haben vermutlich auch oft genug davon. Es geht also um einen Blickwechsel, weg von den miserablen Umständen zu dem verherrlichten Jesus Christus. Und wir gehen hin zu Jesus Christus und zu dem alt gewordenen Nachfolger von Jesus, seinem Jünger Johannes. Und so hat er es erlebt. Und als ich, nämlich Johannes, ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er, Jesus, legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Natürlich waren es andere Zeiten, eine andere Welt, in der Johannes lebte. Allerdings, das muss man auch mit einem Nebensatz sagen, die guten alten Zeiten, irgendwann, irgendwo, die gab es in dieser Welt nie. Der schon 80-jährige oder noch ältere Johannes lebte nicht auf einer Trauminsel, sondern auf einem kleinen, felsigen Eiland, Patmos, eine Insel für Verwandte im Ägäischen Meer zwischen Kleinasien und Griechenland gelegen. Hinter ihm lagen ja tief schmerzliche Ereignisse. Das, was er in seiner Kinder- und Jugendzeit, in seiner jungen Männerzeit, ja in der gravierendsten Zeit seines Lebens erlebt hatte, als er in der Jüngergruppe mit Jesus durch Israel wanderte, vom Norden nach Süden, vom Westen nach Osten, diese seine Heimat, mit den vielen geschichtsträchtigen Orten, den Erlebnissen, die sie dort mit Jesus hatten, dieses sein Israel, sein Land und sein Volk, das gab es nicht mehr. Ausradiert von der Landkarte im blutigen Krieg. Der leuchtende Tempel in Jerusalem, Zeichen für den gegenwärtig lebendigen Gott, nur noch ein Trümmerhaufen samt der Stadt. Alle seine Gefährten aus der Jüngerzeit lebten nicht mehr. Sie waren in den verschiedensten Ländern getötet worden, weil sie 8 Nachfolger von Jesus, andere eingeladen hatten, sich diesem lebendigen Herrn anzuvertrauen. Er selbst, Johannes, kam irgendwann vor 70 nach Christus als mittelloser Immigrant nach Ephesus, einer Stadt in Kleinasien. Dort wurde er allerdings freudig aufgenommen in einer bunt gemischten Jesusgemeinde von einheimischen Ephesern, von Menschen verschiedener Nationalitäten und von Immigranten. Was sie verband, war die Liebe zum auferstandenen Jesus Christus und die Verachtung, manchmal auch der Hass der Epheser, die Christus als alleinigen Herrn und Gott ablehnten. Wir nehmen das oft so hin und wir kennen die Namen und was sie gesagt haben. Aber stellen Sie sich selber vor. Denken Sie sich selber in die Situation, Deutschland ausradiert. Nicht mehr existent. Alles das, was Ihre Heimat war und was Sie damit verbunden hat, was Sie da hier erlebt haben, nicht mehr da. Herausgeworfen irgendwie in die Welt. Das war die Situation, in der Johannes damals lebte. Und so ganz nebenbei, es gibt eigentlich außer Israel gar kein Volk dieser Erde, das eine Bestandsgarantie hat. Und man könnte auch bedrückt und bedrängt sein im Blick aufs eigene Land, weil man doch weiß, es geht nicht gut, wenn man die Gebote Gottes so missachtet. Es geht nicht gut, wenn man sich anmaßt, selbst Herr über das Leben zu sein, das Werdende und das Alte und. Es sind schon Situationen, die einem Not machen können. Und dann war er, Johannes, als eine Leitperson in der Christengemeinde, auch dort in Ephesus, in besonderer Weise noch einmal Spielball der politischen Gesetze geworden, an deren vorläufigem Ende die Verbannung auf die kleine Insel Patmos stand. Wieder stand er eigentlich vor dem Nichts. Vor allem war da die Trennung von den Glaubensgeschwistern schmerzlich. Wir kennen aber keine Klage über seinen Alltag, über seine Einsamkeit. War er umgetrieben von der bangen Frage, ob die Christen in der Verfolgung durchhalten, ob sie bei Jesus bleiben? Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir, dass der auferstandene Jesus zu ihm sprach, Sie sehen es ja hier noch, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keine römisch-militärische Großmacht, keine großartig griechische Philosophie, keine größenwahnsinnigen Gottheitsansprüche eines Kaisers Domitian, keine Ablehnung des Jesus Christus, des Heilands für die ganze Welt, nichts, aber auch gar nichts kann den Namen des Lebendigen zunichte, ungültig machen. Das steht fest, ich bin zwar der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das war auch genug für Johannes. Mehr brauchte er nicht, denn mehr und Größeres gab und gibt es nicht. Und das will ich uns in unseren heutigen Turbulenzen zusprechen. Wir sind keine an die Umstände ausgelieferten Leute, sofern wir im Glauben an Jesus Christus stehen. Aber er umgibt unser Leben als der Erste, der uns das Leben schenkte, und der Letzte, der auch unser Leben vollenden wird. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. So heißt es in einem Lied. Darum fürchte dich doch nicht. egal wie miserabel die Umstände sind. Ich dachte, wir könnten das Lied singen, fürchte dich nicht, denn du bist mein. Unseres Gottes soll uns einfach helfen, in allen Krisen unserer Tage, auch in den vielen ungelösten Fragen, den Blick frei zu bekommen für den ewigen Herrn, der über allem steht, dem unsere Welt, aber auch eben unser persönliches kleines Leben nie aus den Händen gleitet. Gehen wir noch zu einer anderen 80-jährigen Persönlichkeit aus der Bibel. Blickwechsel, wegsehen von den Schafen und hinschauen auf den ewigen Gott. Was meinen Sie, welche andere 80-jährige Persönlichkeit ist das? Ja, ich habe es auch wieder leise gehört und sage es laut: Mose. Welch ein dramatisches Leben lag hinter dem inzwischen 80 Jahre alt gewordenen Mann Mose. Von Geburt war sein Leben in Ägypten bedroht, von Geburt an. Als Säugling wurde er aus den Wassern des Nils gerettet, dann wuchs er in den Palästen des Pharao auf, er genoss eine erstklassige Bildung. Im Neuen Testament erfahren wir durch den Diakon Stephanus, der geleitet durch den Heiligen Geist so über Mose redete. Und das lese ich aus der Apostelgeschichte 7. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Also da war ja dann etwas Seltsames geschehen. Im besten mit Mannesalter von 40 Jahren geschah ein Umbruch. Es ist aber eine stille, vertrauliche Geschichte, die da Mose mit dem lebendigen Gott hatte. Und es ist trotzdem wieder schön, dass der Geist Gottes ein Licht darauf fallen lässt, wenn wir im Hebräerbrief Kapitel 11 lesen: Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Also Mose wendete sich dem einen wahren Gott zu, dem Gott seiner Vorfahren, dem Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und seiner eigenen Eltern. Die Götterwelt der Ägypter wollte und konnte er nicht verehren. Und in ihm wuchs das Verlangen, seinem eigenen Volk zu helfen. Dämmerte es ihm, dass sein außergewöhnlicher Lebensweg geradezu eine Chance von Gott war, seine Leute herauszuretten aus der Sklaverei? Hatte er vielleicht auch die längst vergangene Lebensgeschichte des großen Josef vor Augen, der als Hebräer politisch an der Staatsspitze Ägyptens stand und genau dadurch die Möglichkeit hatte, seinen Volksstamm, die Hebräer, aus der Hungersnot zu retten und im fruchtbaren Landstrich Gosen anzusiedeln? Hatte er, Mose, die Möglichkeit und Fähigkeit, sein Volk aus dem Sklavendienst zu befreien und zurückzuführen in das Land der Verheißung? Es war gewiss eine innere Berufung, die ihn zu den eigenen Volksgenossen trieb. Doch dabei kam es zu dem unkontrollierten Mord an einem ägyptischen Fronaufseher, der einen Hebräer schlug. Vielleicht sogar er schlug, da haute auch Mose zu und tötete. Ein weiser deutscher Theologe aus dem 19. Jahrhundert predigte einmal dazu: Mose erschlägt den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Vor sich selbst rechtfertigt er seine Tat mit dem Gedanken, das Volk solle merken, dass Gott durch seine Hand Heil gäbe. So drückt es dann auch Stephanus aus. Mose merkt nicht, dass es versteckter Hochmut und nicht Gottes Wille gewesen ist, der ihn zu dieser Tat trieb. Fleischlicher Eifer haut Malchus Ohren ab und verscharrt Ägypter im Sand, bringt aber nie Gottes Heil. Malchus hieß ja der Mann, dem der Petrus im Garten Gethsemane das Ohr abhaute. Also fleischlicher Eifer haut Malchus Ohren ab und verscharrt Ägypter im Sand, bringt aber nie Gottes Heil. Mose rettete nur die Flucht vor dem Todesurteil des Pharao. Das muss man nun sehen. Mörder, Flüchtling, habe nichts. Welch ein Absturz in eine Null-Zukunft. Er fand auf der Halbinsel Sinai bei einem midianitischen Priester Zuflucht, fand sogar dort in der Tochter des Priesters, ja seine Frau Zipporah, seinen Job, die Schaf- und Ziegenherden seines Schwiegervaters weiden, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Wir wissen nicht, was das alles für diesen hochgelehrten Mann bedeutete. Wir wissen nicht, ob und wie er eine lebendige Beziehung zu dem Gott seiner Väter pflegte. Aber das wissen wir. Trotz seiner Bruchlandung schlug Gottes Herz für Mose. Bei ihm war er nicht vergessen. Gottes Berufung für Mose stand fest. Sie war sicherlich bei Gott seit der Geburt des Mose da. Und es kam die Stunde, wo er Mose in besonderer Weise ansprach. wo er ihn zum Führer und Retter der Hebräer aus der Sklaverei in Ägypten einsetzte. Dort am brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch, dort in der Steppe bei den Schafen. Mose hatte viele Zweifel und Einwände und fragte: Wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name auf ewig. Wir kennen aus unseren Bibeln auch den Wortlaut: Ich bin, der ich bin. So haben es in der Antike jüdische Gelehrte schon im 2. Jahrhundert vor Christus aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt, in dieser sogenannten Septuaginta. Die Übersetzung geschah in Alexandrien, also in Ägypten. Und in späteren Jahren haben sie noch so eine kleine Texterklärung, mit der Texterklärung versucht aufzuschlüsseln: Ich bin, der ich war. Ich bin jetzt und ich bin in Zukunft. Aber es ist vom Sinn her kein Unterschied, ob nun ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin. Im Lexikon zur Bibel habe ich nachgelesen, dass dieser Eigenname Gottes, der ja dann kurz in Jahwe ausgedrückt ist, im Alten Testament circa 6000 Mal vorkommt. Und das Lexikon schreibt: Die Offenbarung Gottes in seinem Namen wird im Neuen Testament überboten durch die Offenbarung Gottes in seinem Sohn. Bei Jesus finden wir das nie, diesen Namen Jahwe. Aber denken wir an das, was Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so vermerkt das Lexikon dann auch noch: Gott ist durch Jesus Christus der Vater geboren. Und das haben wir als Christen übernommen, gell? Wir sagen Vater. Doch kehren wir nochmal zurück zu Mose. Die erste Wirklichkeit ist nicht Ägypten mit Pharao und seiner Macht. Auch nicht das Volk der Hebräer in ihrer Ohnmacht, sondern der lebendige Gott, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Mehr brauchte auch Mose nicht als diesen Herrn an seiner Seite. Und Sie als Bibelleser wissen, in seinen weiteren 40 Jahren, die lassen Sie sich ja so schön einteilen, ja, 40 Jahre Ägypten, Pharaonhof, 40 Jahre Midian, 40 Jahre Wüstenwanderung. Also in diesen letzten 40 Jahren, von dem 80-Jährigen bis 120-Jährigen, erlebte Mose mehr Turbulenzen, Krisen, Gegnerschaften, Katastrophen als je zuvor. Und dennoch, er war keinen Augenblick allein gelassen, keinen Augenblick nur auf sich und seinen Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten angewiesen. Nein, die Gegenwart von Jahwe, ich bin da, überstrahlte alles. Was Mose im Namen Gottes zugesprochen wurde, das können, ja das sollen auch wir im Glauben annehmen und erleben. Und im Liedvers ausgedrückt: Gott ist für mich, das ist mein tiefes Glück. Ich habe sein Wort, das nimmt er nicht zurück. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und zu diesem Christus Jesus kommen wir im dritten Teil. Blicke nur auf Jesus bis in Ewigkeit. Das ist auch ein Zitat aus einem Liedvers, das auch so, ein Lied, das auch so anfängt, immer so anfängt: Blicke nur auf Jesus. Ja, wer ist Jesus? Der verheißene Retter, der gesalbte Gottessohn, das hat die Zeitgenossen von Jesus umgetrieben wie sonst nichts. Wir treffen Jesus auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Dort im Tempel ist er im Gespräch mit allen, die ihn hören wollen, die ihn fragen. Und da heißt es einmal, da fragten sie ihn, wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch sage. Und im Laufe des Gespräches, interessant, lesen wir das 8. Kapitel im Johannesevangelium, im Laufe des Gespräches kam es zu einem Eklat, als Jesus sagte, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das war wie so ein Stich in ein Wespennest. Und sie fauchten Jesus an, bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? In dem weiteren Gespräch sagte Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Abraham wurde. Er wurde Mensch mit seiner Zeugung und Geburt. Aber auch bei Jesus heißt es, ich bin. Und da klingelte es bei den bibelkundigen Schriftgelehrten und Pharisäern und Frommen, das kannten sie doch aus der Mose-Geschichte, aus ihrem Gottesnamen. Ich bin der Ewige. Ohne Anfang, ohne Ende, der immer Gegenwärtige. Und nun nahm Jesus das für sich in Anspruch. Ich bin. Und bekannte damit, ich bin Gott. Ich bin der, der schon immer war. Ich bin der, der auch außerhalb jeder Zeit steht. Das Ich bin steht als Größe für sich. Und doch könnte man sich auch fragen, ist dieses Ich bin nicht auch ein unvollständiger Satz? Ich bin. Ja, was denn nun? Und wie schon im Alten Testament aufleuchtet, was das beinhaltet, zum Beispiel, finden wir da auch ganz viel. Ich nehme nur ein paar Beispiele. Ich bin dein Arzt, als Altes Testament. Ich bin dein Hirte, kennen wir gut. Ich bin, der dich sieht, der Sehende. Ich bin dein Shalom, dein Friede. Und sehen Sie, da hinein steigt jetzt Jesus Christus. Und gibt Antworten und greift dies aus. Ich bin das Licht der Welt. Ohne Licht kein Leben. Wir brauchen Jesus, sonst vegetieren wir im Schatten des Todes. Ich bin die Tür. In der Lüneburger Heide sahen wir die festgeschlossenen Schafställe der Heidschnuckenherden für die Nacht. Denn dort oben in Norddeutschland zählt man inzwischen 39 Wolfsrudel. Also die Schafe brauchen Schutz. Und zur Zeit von Jesus war die geöffnete Tür in den Schutzraum ganz besonders wichtig. Wenn die Herde keinen Einlass in den Stall fand, drohte ihr der Tod durch den Wolf, Zerstreuung oder Umherirren in der Schutzlosigkeit, der Dunkelheit. Das ist es. Durch Jesus finden wir Geborgenheit. Und nur durch ihn kommen wir in seine Ewigkeit. Und nun könnten wir wirklich fortfahren. Ich muss ja sagen, oho, guck mal, habe ich ganz. Mit den Worten von Jesus, Sie kennen sie, ich bin der gute Hirte. Und wir stehen ja gerade in Zeit mit Gott, auch im 10. Kapitel dieses von Johannes. Und wenn Sie daraufhin nochmal lesen, wie auch Jesus von seinem Vater spricht. Dieses Johannesevangelium, auch das 10. Kapitel, ist voll von dem Ich Bin und von dem Vater. Also wir können fortfahren. Ich bin der gute Hirte, die Auferstehung, das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der wahre Weinstock, das Brot des Lebens. Ja, der den Lebenshunger stillt. Ohne Jesus verfehlt man einfach das Heute und die Ewigkeit. Jesus ist einfach alles, was wir brauchen. Aber wir sehen diese große Linie von dem Ich Bin, von Jahwe im alten Bund und hinten dann zum neuen Bund bei Jesus. Er ist das alles auch, was der Vater ist. Der verstorbene Pastor Heinrich Kemner, Gründer von Krelingen, berichtete einmal aus seinem Leben, ich zitiere, ich liege im letzten Krieg, den Russen entlaufen, verlaust, verdreckt, mit wunden Füßen in einem Wald in der Tschechoslowakei. Um mich herum liegen Kameraden, die von den Partisanen erschossen wurden. Ich dachte, wenn sie dich schnappen, dann bist du auch am Ende. Eins hatte ich noch, meine Bibel. Ich ziehe sie heraus, schlage sie auf, ein Streichholz flammt auf. Das erste Wort, das ich lese, heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In diesem Augenblick wusste ich, dies Wort ist genau für dich bestimmt. Und dies Wort hatte die Kraft, die kein Menschenwort hat. In dieser Sekunde vergaß ich meine wunden Füße. Ja, ich vergaß mich sogar selbst. Ich wusste mich in Gottes Hand. Ein lebendiges Beispiel dafür, wie es auch ein Liederdichter ausdrückte, von deinen Worten können wir leben. Durch deine Worte weitersehen, mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Denn Jesus Christus und der Vater, die sind das Wort Gottes in Person. Und ein letzter Blick, die herrliche Ewigkeit. Offenbarung 1, Vers 5, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Solange die alte Welt steht, stellen wir uns oft die bange Frage, ja, was wird mit dieser Welt? Wann wird sie untergehen? Und da könnte man viel sagen, aber eins bleibt bestehen, und ich nehme jetzt nur dieses eine. Egal, was alles uns bedrängt, was gesagt wird, was wir tun, um diese Erde zu retten, Gott allein bestimmt das Ende. Er, der Treue, ist selbst der Anfang, die Mitte und das Ende. Wenn uns auch als Glaubende manchmal die Angst bedrängt oder auch Weltangst packen will, dies gewaltige Gotteswort gilt. Ich bin der Anfang und das Ende. Und ich will auch dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jetzt gehe ich nicht weiter auf dieses umsonst ein. Keiner kann sich die Ewigkeit kaufen. Es kostet zu viel. Aber wir bekommen es umsonst, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Um das neue Leben in der Ewigkeit zu umschreiben, hören wir ja auch Worte, unter denen wir uns etwas vorstellen können. Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Das ist eben das Bild des Lebens ohne Leid, Kummer und Schmerzen. Es gibt keinen Tod mehr, diesen Verursacher aller Krankheit und aller Schmerzen. Es gibt keine Form der Lebensangst mehr. Die Leidens-, Alters- und Todesangst wird immer zu Ende sein. Wer sich dem Hier, im Hier und Jetzt Jesus Christus anvertraut hat, von dem trennt sich auch Jesus in alle Ewigkeit nicht. Es gibt eigentlich keinen größeren Trost in allen Welt und auch allen persönlichen Katastrophen. Und seien Sie ermutigt, durch einen 80-jährigen Johannes, einen 80-jährigen Mose. Gott kann immer noch Geschichte machen. Nein. Ja, diese gewisse Hoffnung ist da auf den, der da ist, heute, der schon immer war und der auch kommt und das letzte Wort spricht. Wir singen wieder ein altes Lied, das er so ausdrückt: Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Ich denke, viele kennen das noch, gell? Das ist so unfasslich groß, dass du dich unser angenommen hast und dass du auch jedem von uns so ganz persönlich begegnet bist, die Augen geöffnet hast für dich. Es gibt in dieser Welt und in der Ewigkeit niemand Größeres. Und wer sind wir, kleinen Leute, unbedeutend, versagend, oft an Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten hängen bleiben. Und doch hast du uns gewollt und willst uns in alle Ewigkeit bei dir haben. Wir sagen dir von ganzem Herzen Dank. Und dass wir unseren Blick immer wieder wegwenden können zu dir, diesem ewigen Herrn, das schenke mir und jedem von uns. Amen. Wir singen uns noch gemeinsam den Segen zu. Mal gucken, das haben wir auch hier. Aber Schwester Renate spielt es mal eben, ich lese es mal eben. Deswegen, wir haben Zuhörer auf der CD und die hören nie das Gesungene. Das wollen Sie den Segen wenigstens gelesen hören. Und dann singen wir es. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag noch, eine gute Woche und auf Wiedersehen. Gott befohlen.